bin der Nobby, der Norbert Knöll, heiße ich richtig, und komme hier aus der Stadt, immer hier geblieben, bin 57 Jahre alt, erst kürzlich 57 geworden. So, haben wir schon festgestellt, ne? Deine Schwester da, hat ja einen Tag nach mir Geburtstag. Genau, das kann man jetzt gut merken. Und ich bin mit auch der Vineyard schon eigentlich lang verbunden. Ich kenne den Klaus auch schon ewig, ewig lange. Sind freundschaftlich gut miteinander verbunden auch. Und jetzt auch in dieser schwierigen Zeit reden wir immer wieder, telefonieren und beten. Und es ist eine herausfordernde Zeit für alle, für euch natürlich, für ihn, als für die ganze Familie. Aber wir glauben, dass Gott treu ist und dass Gott einen guten Weg hat. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit, ja, wo so vieles sich verändert, glaube ich, dass in dieser Umbruchszeit Gottes Geist was Neues tut. Ich habe das mal recherchiert, das ist jetzt nicht mal eine Predigt, das ist nur eine Einfügung. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, so in der Kirchengeschichte, wann Gottes Geist besonders stark Neues gewirkt hat. Und es waren in der Regel Umbruchszeiten. Einige von euch sind vielleicht so alt wie ich oder älter wie ich, die wissen vielleicht noch so die Jesus-People-Zeit, so in den 70er Jahren, 1970, so Ende der 60er, Anfang der 70er. Das war auch eine ganz starke Umbruchszeit in der Gesellschaft. Und der Geist Gottes ist ausgegossen auf eine ganz junge Generation. Und viele sind da zum Glauben gekommen. Und das war auch die Geburtsstunde der Vineyard in Kalifornien. Da sind viele der Jesus-People-Leute da zum Glauben gekommen. Und ich rechne damit und es gibt mir Hoffnung, dass Gottes Geist auch in dieser Zeit wirkt und Neues tut. Aber es ist noch so ganz klein. Alles, was Gott tut, fängt im Kleinen an. Das kleine Baby Jesus. Ja? Und dann passiert das im Laufe der Zeit, dass dann einfach sichtbar wird, was Gott hier am Neuen wirkt. Die Vineyard ist ja auch bekannt für Anbetung. Also als ich ein junger Mann war und da frisch zum Glauben gekommen bin, da waren die Vineyard-Lobpreislieder, das war sozusagen unsere Anbetungslieder. Das sind ganz starke Impulse von der Vineyard ausgegangen. Und deswegen würde ich gerne heute auch was zum Thema Anbetung sagen. Und wenn wir jetzt die Folie vielleicht anschmeißen können. Genau. Anbetung im Alltag, oder ich sage es mal anders ausgedrückt, zur Freude Gottes leben. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch und es ging in etwa auch darum, dass ja der Staat jetzt immer mehr unsere Rechte und Freiheiten einschränkt. Wir müssen jetzt mit einem FFP2-Maske im Gottesdienst sitzen. Und dann verbieten sie uns auch noch zu singen. Oder jemand hat, glaube ich, sogar gesagt, dann verbieten sie uns auch noch Gott anzubeten. Das geht eindeutig zu weit. Jetzt müssen wir aufstehen und jetzt müssen wir was tun. Und es gibt auch ein paar Pfarrer, Pastoren, die klagen jetzt vom Verwaltungsgericht und versuchen das durchzusetzen, dass man wieder im Gottesdienst singen kann. Und ich finde es total wichtig, dass wir im Gottesdienst singen können. Ich liebe es auch zu singen. Aber ich bin irgendwo hängen geblieben bei dem Gedanken, verbieten Sie uns die Anbetung? Nein. Anbetung können Sie uns nicht verbieten. Anbetung ist viel mehr als Liedersingen. Und das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Meine Behauptung ist, wir sind von Gott zur Anbetung geschaffen. So wie wir Beziehungswesen sind, ja, jeder von uns weiß es, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Jetzt ist es ja gerade so schlimm in der Corona-Zeit, dass viele Menschen einsam sind. Und wenn ein Mensch einsam ist, dann stirbt was in ihm. Das ist brutal. Einzelzelle ist die schlimmste Form der Justizvollzugs, ja, im Gefängnis alleine zu sein über Wochen, Monate. Aber genauso wie wir Beziehungswesen sind, sind wir auch Anbetungswesen. Wir sind zur Anbetung geschaffen. Und nicht nur Menschen beten Gott an, sondern die Engel, die beten ständig Gott an, rund um die Uhr, Tag und Nacht, im Thronraum Gottes gibt es immer Anbetung. Und natürlich, wenn man Gott in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit sieht, da kannst du gar nicht anders. Da fällst du zu Boden und du kannst nicht außer anzubeten. Oder vielleicht doch. Es gibt nämlich einen Anbetungsleiter. Der heißt Luzifer. Und der war ein mächtiger Engel. Und dessen Aufgabe war, die Engel in der Anbetung zu leiten, vor Gottes Thron. Und wo wir jetzt gerade, oder wo ich gerade gesagt habe, man kann nicht anders als anzubeten, hat dieser Luzifer sich entschlossen, nein, ich will diesen Gott nicht mehr anbeten. Ich will selber auf den Thron sitzen. Ich will selber wie Gott sein. Und er zettelt einen Aufstand an, eine Rebellion. Und die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, das werden wir jetzt nicht mehr angucken, aber in so ein bisschen verschlüsselt finden wir das in der Bibel, in Hesekiel und in Jesaja, dass ein Drittel der Engel sich bei dieser Rebellion angeschlossen haben und gesagt, genug, dass dieser Gott über uns herrscht. Wir wollen selber regieren. Aber wer kann schon gegen einen allmächtigen Gott einen Aufstand gewinnen? Und das Ende vom Lied war, dass es war alles vor der Schöpfung, dass Gott, Luzifer und ein Drittel der Engel aus dem Himmel, aus dem Thronraum Gottes hinausgeworfen hat auf diese Erde. Und seitdem wütet er auf dieser Erde mit seinen Dämonen, ja, und er versucht, Menschen zu quälen, Menschen zu zerstören. Und deswegen sind wir oft auch in diesem Kampf, den wir auch spüren. Wir merken, wir kämpfen nicht nur gegen, nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gibt es Gewalten und Mächte. Und auch in Menschen finden wir das immer wieder, dass sich solche dämonischen Gewalten da festsetzen. Und Jesus hat uns aber den Sieg gegeben und hat uns beauftragt, auch diese Dämonen auszutreiben. Der Teufel wusste und weiß, wie entscheidend Anbetung ist. Und deswegen versucht er jetzt auch auf dieser Erde, Menschen wegzubringen, abzulenken von der wahren Anbetung Gottes, dass sie andere Dinge anbeten, aber nicht Gott. Denn er weiß, wenn er das schafft, wenn ihm das gelingt, dass Menschen nicht mehr den lebendigen Gott anbeten, sondern andere Dinge, dann hat er gewonnen. Dann bekommt er Macht über sie. Und auch in der Geschichte von Jesus, ganz am Anfang, ihr kennt sie sicherlich, als Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde, da begegnet er diesem Luzifer. Da begegnet er Satan. In diesem Dialog, der sich da so entspannt, kommt dann dieser eine Punkt, auf den ich jetzt eingehen will. Da sagt nämlich Luzifer zu Jesus, hör zu, wenn du mich anbetest, wenn du jetzt hier vor mir auf die Knie fällst, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt. Das ist hier in diesem Bild auch dargestellt. Denn die gehören mir, sagt Luzifer, aber ich übergebe sie dir. Denn ich weiß, du willst sie. Und ich habe mir oft so gedacht, warum war das so eine Versuchung für Jesus? Also die anderen Versuchungen konnte ich besser verstehen. Wenn man 40 Tage lang nichts isst, dann hat man echt Hunger. Und wenn dann der Teufel kommt und sagt, hey, mach doch diese Steine zu Brot. Ja, das kann ich verstehen, dass eine Versuchung ist. Aber warum das hier? Ich sage euch, warum das eine Versuchung für Jesus war. Weil er wusste, all diese Reiche wird er gewinnen. Denn er ist der rechtmäßige König und der König, der in Ewigkeit regieren wird. Aber er wusste auch, dass er diese Reiche nur gewinnen wird, wenn er leidet und stirbt. Nur durch seinen Tod am Kreuz kann er diese Reiche und die Menschen, die damit gemeint sind, wieder gewinnen für das Königreich Gottes. Und die Versuchung bestand darin, eine Abkürzung zu nehmen. Ach, was soll's, komm, ich fall jetzt da schnell nieder vor dem Satan und bete ihn an. Aber der Teufel ist ein Lügner. Auch das, was er ihm gesagt hat, war alles Lüge. Aber es war eine Versuchung für ihn, vielleicht einen schnelleren Weg zu gehen, um das Ziel zu erlangen. Und seine Antwort war, wisst ihr das, was hat Jesus geantwortet? Genau, den Fall. Und er sagt dann noch eine Antwort auf diese... Genau, es steht geschrieben, du sollst Gott allein anbeten und ihm alleine dienen. Also wen oder was ich anbete, ist es total wichtig, weil wen ich anbete, wen oder was ich verehre, das wird mein Leben immer mehr prägen. Oder man könnte auch sagen, es bekommt immer mehr Macht über mich. Es bekommt immer mehr die Herrschaft über mich. Das gilt übrigens auch für eine Stadt, nicht nur für einzelne Menschen, für eine Stadt, für Länder. Sieht man auch, wenn Menschen, Gruppen, Städte, Länder, Nationen sich entscheiden oder so von ihrer Religion geprägt sind, dass sie nicht den lebendigen Gott anbeten, dann verändert es die Atmosphäre in einem Land. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wahrscheinlich seid ihr alle schon viel rumgereist, ich war auch in einigen Ländern, wo der Islam sehr dominierend ist und die Atmosphäre ist einfach anders. Wer oder was wird in unserem Land momentan, aktuell angebetet? Da lass uns mal drüber nachdenken. Es gab mal eine Zeit in der Geschichte, da war das klar, da waren am Sonntag die Kirchen alle voll. Da hat man gewusst, dieser Gott, dieser dreieinige Gott, der sich in der Bibel zeigt, der wird angebetet. Den verehren wir, auf den richten wir unser Leben aus. Diese Zeiten waren mal, diese nicht mehr. Jetzt werden andere Dinge angebetet. Andere Götter, andere Götzen. Und diese Götter, diese Götzen, die die Menschen anbeten, bekommen Macht über sie. Und Luzifer freut sich und sagt, genau das ist, was ich erreichen will. Ich will die Menschen wegziehen von der Anbetung des lebendigen Gottes, dass sie andere Dinge verehren. Und deswegen ist das, was wir hier machen, mitsingen oder ohne Singen, im Herzen, durch unser Leben, dass wir sagen, aber wir sind hier und beten dich, Gott, an. Das ist ein Bekenntnis in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. So wichtig, so zentral wichtig. Also die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern die Frage ist, wen oder was wir anbeten. Wir sind anbetende Wesen, wir beten immer etwas an. Jeder Mensch auf der Erde, egal welche Religion, egal welchen Glauben er hat, er kann sogar Atheist sein oder Agnostiker, alle beten einen Gott oder eine Sache oder einen Menschen an oder vielleicht sogar auch die Natur. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Es gibt so Gruppen, ich habe auch schon mal in einer Volksgruppe, da wird die Natur angebetet oder die Sonne oder die Sterne oder was ist das hier? Kabbalah, genau. Bitte? Die schwarze Stadt, genau. Weißt du, welche Stadt es ist? Mekka, genau. Tausende von muslimischen Pilgern kommen dorthin und sie beten auch Gott an, Allah an. Hier in unserem Land hatten wir auch mal was Interessantes erlebt, vor ca. 90 Jahren. Das ist eine skurrile Form der Anbetung, der Führerkult. Hier in Nürnberg gab es die Reichsparteitage und ihr habt sicherlich alle schon Filme gesehen, wenn ihr noch nicht im Dokusender wart, das ist eine Pflicht, da müsst ihr hingehen, das mal anschauen. Wenn ihr diese Reichsparteitage seht, das ist wie ein großer Anbetungsgottesdienst. Wenn auch die Hände gehoben. Und es wurde damals dem Führer, diesem Pseudo-Messias, wurde alle Ehre gegeben. Sie haben ihn verehrt. Haben gesagt, wir geben unser Leben für dich. Ist so krass, wenn man sich das vorstellt. Es war der Messias für die Deutschen und seine Religion war die nationalsozialistische Ideologie. Und ein ganzes Land wurde davon in Beschlag genommen. Ich habe mal einen Engländer gesprochen, der damals, bevor dem Krieg sozusagen, auch hier in Nürnberg war und einer der Reichsparteitage besucht hat. Und er hat gesagt, es war so eine Atmosphäre. Es ist ihm total schwer gefallen, seine Hand nicht aufzuheben und Heil Hitler zu rufen. Obwohl er wusste, das darf ich nicht. Extrem schwierig, weil es so eine Atmosphäre war. Wir alle beten irgendwas an. Übrigens, das gibt es auch noch heute. Wisst ihr, wo das ist? Nordkorea, richtig. Das ist der Führerkult in Nordkorea. Die Menschen müssen diese zwei Statuen anbeten. Das sind die Staatsgründer von Nordkorea, Kim Il-sung und Kim Jong-il. Und die werden wie Götter verehrt. Statuen. Und jeder, der vorbeigeht, muss sich niederbeugen und verehren. Wenn du das nicht machst, dann wirst du ins Gefängnis geworfen. Und wisst ihr, woran mich das erinnert hat, als ich dieses Bild gesehen habe? Da gibt es eine biblische Geschichte. Genau, super gut, du weißt es. Nebukadnezar, der König, hat ein Standbild aufstellen lassen, so wie daher, und hat gesagt, alle, die da vorbeilaufen, und wenn dann die Musik erklingt, ihr müsst alle niederfallen und dieses Standbild anbeten. Und dann gab es aber auch ein paar Juden, Daniel und seine Freunde, die haben ganz schwierige Namen, ne? Schadrach, Meshach, Abednego, die haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir beten nur alleine den Gott Israels an. Und sie sind stehen geblieben und der Nebukadnezar ist ausgeflippt und sagt, sowas darf nicht sein. Und hat dann gesagt, wenn ihr das nicht macht, ich gebe euch noch eine Chance, wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr alle in den Feuerofen geworfen. Und die drei haben dann gesagt, und selbst wenn du in den Feuerofen wirfst, selbst wenn wir sterben, wir werden nicht uns niederbeugen. Was für eine krasse Aussage. Sie wussten, wie wichtig Anbetung ist. Und deswegen sind sie standhaft geblieben, sind in den Feuerofen geworfen worden und Gott hat sich zu ihnen gestellt. Ihr kennt die Geschichte, ne? Kein Haar war in ihnen versenkt, kein Brandgeruch. Gott hat sie gerettet. Es geht um Anbetung. Und selbst wenn es so aussieht, ist auch eine Form der Anbetung. Das ist in Nürnberg sogar fotografiert. Der Mensch betet irgendwas immer an. Materielle Dinge, Menschen, irgendwelche Ideologien, Religionen. Und interessanterweise, selbst Menschen, die gar keine Christen sind, die Atheisten sind, die sagen, ich glaube an nicht so Zeugs, ja? Selbst unreligiöse Leute. Das ist der Richard Dawkins, also wer den kennt. Das ist einer der modernen Atheisten, Professor war der in Cambridge, glaube ich, oder Oxford. Und er behauptet ganz klar in seinen Büchern, er hat da zwei Bücher geschrieben, oder vielleicht sogar mehrere, aber zwei sind ins Deutsche übersetzt, der Gotteswahn und Atheismus für Anfänger. Und er sagt, das ist alles Bullshit, alles Quatsch, diese Sache mit Gott und Religion. Gott existiert nicht. Aber wisst ihr, er ist auch ein Anbeter. Was er anbetet, ist die Wissenschaft. Er sagt, die Wissenschaft, die wird alles noch rauskriegen. Die Wissenschaft ist allwissend. Und wenn sie es noch nicht weiß, dann weiß es irgendwann mal. Alle Fragen dieser Welt wird irgendwann mal die Wissenschaft erklären können. Er betet die Wissenschaft an. Was ist Anbetung also? Wir haben gemerkt und jetzt schon gesehen, Anbetung ist viel mehr als Lieder singen, obwohl das ein wesentlicher Bestandteil ist, aber es ist viel mehr. Anbetung bedeutet, ich verehre jemanden zutiefst. Oder man kann auch sagen, ich gebe mich einer Sache komplett hin. Einem Menschen, einer Sache. Das ist auch Anbetung. Ja, wir singen das oft sogar. Ich sage, ich gebe mich dir ganz hin. Ja, das heißt, alles, was ich habe, es gehört dir. Und so ist es auch mit Menschen. Ja, ich habe kürzlich eine Doku gesehen über die Band ABBA. Das war so in meiner Zeit, war das so die angesagte Band. Ja. Und da hat einer sogar gesagt, so ein Engländer oder Amerikaner, gesagt, I worship ABBA. Auf jedes Konzert ist er gegangen. ABBA, das waren seine Idole. Idole auf Englisch, Idols, ja, Götzen. Warum machen das Menschen? Das machen die nicht so, weil sie nur sagen, ah, ich verehre den und ich bin so selbstlos, sondern jeder Mensch, der eine Sache, einen Gott oder einen Menschen anbetet, er erhofft sich auch etwas davon. Nämlich Glück, Zufriedenheit, Sinn, Freude, Erfüllung. Warum gehen die Menschen in den Tempel? Warum gehen die Hinduisten in den Tempel und beten an? Weil sie irgendwie erhoffen, dass einer der Götter ihnen Gunst gibt, Erfolg gibt, Gesundheit gibt. Und so ist es auch bei uns. Und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn wir Gott anbeten, dass wir auch etwas von ihm erwarten. Und es ist so. Natürlich ist es ein großes Ziel zu sagen, Gott, wir beten dich selbstlos an. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel nur alleine, sondern komplett selbstlos. Sondern Gott ist so in uns, mit uns in einer Beziehung, dass wo wir ihn anbeten, dann will er uns beschenken. Deswegen passiert auch so viel in sogenannten Anbetungszeiten. Menschen werden heil. Ich war mal in England in einer Konferenz, habe das leider nicht selber erlebt, aber Menschen, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, die haben das mir erzählt, dass ein Jahr bevor ich auf dieser Konferenz war, während der Anbetungszeit, kam die Herrlichkeit Gottes in dieses Zelt in Form einer Wolke. Es war wie ein Nebel. Die Bibel berichtet uns davon im Alten Testament, dass der Tempel erfüllt wurde mit der Shechina-Herrlichkeit, mit dieser Herrlichkeit Gottes, die wie eine Wolke ausgeschaut hat, wie ein Nebel. Und wenn diese Wolke in dieses Zelt kam, haben die mir beschrieben, dann kam das so und dann wurden Menschen geheilt. Einer ist aus dem Rollstuhl aufgestanden, einfach nur allein, weil Gott ihn berührt hat. Wow, das sind so, das ist der Himmel auf Erden. Da geht unser Herz über, da kriegt man Gänsehaut. Das passiert in der Anbetung, weil Gott einfach sich verschenkt. Wenn wir uns an ihn verschenken, verschenkt sich Gott an uns. Wenn ich jetzt euch frage, wen betet ihr an, dann würde ich mit Sicherheit eine ganz klare Antwort hören, nämlich wir beten den dreieinigen Gott an, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Das ist unsere größte Berufung. Und ich glaube, das meinen wir auch alle von Herzen. Aber ich möchte noch ein bisschen tiefer schürfen. Ich möchte uns einfach ein paar Fragen stellen, dass wir darüber nachdenken. Denn wen oder was ich wirklich anbete in meinem Alltag, zeigt sich an meinem Leben, nicht an dem, was ich nur sage. Wer oder was hat in meinem Herzen den größten Raum? Können wir darüber nachdenken. Über was denke ich so nach? Der eine Psalmist hat mal geschrieben, wenn ich im Bett liege, denke ich über dich nach. Gott, wenn ich aufstehe, denke ich über dich nach. Gott, den ganzen Tag, wenn ich meine Arbeit mache, denke ich immer wieder über dich nach, Gott, weil du bist das Zentrum meines Lebens. Und ich habe festgestellt, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich das auch so erlebt. Mein letzter Gedanke vom Einschlafen war Jesus, mein erster war Jesus. Aber es gab auch andere Zeiten. Da waren es die Sorgen, da waren es die Ängste. Mein letzter Gedanke und mein erster Gedanke, weil ich aufgewacht bin. Das zeigt etwas, was in unserem Herzen ist. Oder man könnte auch sagen, woran hängt mein Herz? Oder vielleicht anders ausgedrückt, was würde ich am meisten vermissen, wenn es mir genommen wird? Wo schreie ich am meisten Aua? Das zeigt etwas, woran mein Herz hängt. Oder wer oder was ist mir so wichtig, dass ich Zeit und Geld und Ressourcen aufwende und dafür investiere? Jesus sagt mal, da wo unser Schatz ist, da wo unser Geld ist, da ist auch unser Schatz. Wofür ich mein Geld investiere, das ist mir so kostbar. Das zeigt etwas, wenn wir sehen, wofür wir Geld ausgeben. Oder wo suche ich Erfüllung und Freude? Das sind einfach so ein paar so Fragen, die uns helfen können, zu verstehen, wen oder was verehre ich wirklich in meinem Leben. Jetzt, momentan leben wir gerade in dieser Pandemie und in dieser Zeit wird vieles erschüttert. Und ich sag mal, auch einige der Götzen, der Götter der westlichen Welt. Und eines der großen Sachen in unserem Land ist Sicherheit und Kontrolle. Das ist wie ein Götze. Was geben wir aus für Versicherungen? Ich glaube, wir Deutschen sind eine der Volksgruppen, die am meisten Geld für Versicherungen ausgeben. Ich habe irgendwie jetzt eine Statistik gehört, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, mehr Lebensversicherungen, als es deutsche Staatsbürger gibt in unserem Land. Warum? Weil uns das Gefühl gibt, wir sind abgesichert. Und jetzt kommt diese blöde Pandemie und wirft alles durcheinander. Wir haben keine Sicherheit mehr. Wir wissen nicht, ob diese Impfung wirklich uns schützt oder nicht. Und dann merken wir, das macht was mit den Menschen. Oder ein anderer Punkt ist der Körperkult. Ja? Wir können nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und das wird erschüttert, dieser Götze. Oder Wohlstand. Viele Menschen sind momentan schon in einer echt schwierigen Situation. Alles im Gastronomiebereich, im Hotelgewerbe. Und ich glaube, wir werden noch in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren noch einiges sehen, was kommen wird. Es ist wie so ein Domino-Effekt. Ja? Ein Ding haut das andere runter. Und dann ist dieser Wohlstand, den wir so genossen haben, wir sind einer der reichsten Länder dieser Welt. Und plötzlich bricht das weg. Und wir merken, wow, der Götze von Wohlstand bricht zusammen. Oder Gesundheit. Wie oft habe ich das gehört? Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit zum Geburtstag. Denn Gesundheit ist das Wichtigste. Ist nicht das Wichtigste. Ganz ehrlich. Wir merken jetzt in dieser Pandemie, dass diese Götter, diese Götzen in unserer westlichen Welt, es sind ja nur ein paar, es gibt noch etliche mehr, sind nicht tragfähig. Die helfen nicht in der Krise. Wir brauchen ein anderes Fundament in unserem Leben. Etwas, was uns wirklich durchträgt. Und ich verstehe diese Pandemie als einen Weckruf Gottes. Ich glaube nicht, dass sie von Gott geschickt ist. Das ist meine Meinung. Es gibt andere Meinungen, die sagen, es ist Gottes Strafe für unser Land. Ich sehe es nicht so. Ich glaube, dass Gott Dinge zulässt. Aber ich glaube, dass es ein Weckruf ist in unserer Nation. Und hört zu. Schaut mal, all diese Dinge, die euch so viel Sicherheit gegeben haben, die brechen alle weg. Jetzt denkt mal drüber nach, worauf es wirklich ankommt im Leben. Der Apostel Paulus geht davon aus, dass jeder Mensch auf dieser Welt an der Schöpfung Gott erkennen kann. Das ist interessant. Er sagt, jeder Mensch müsste, wenn er diese Schöpfung anschaut, die schönen Berge, die schönen Täler, die Flüsse, müsste er, wenn er darüber nachdenkt, erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der das gemacht hat. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was er da sagt. Im Römer Kapitel 1. Genau, mal schön scharf. Das schreibt der Paulus. Denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbare Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren und so weiter und so weiter. Das waren die Götter damals. Und darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wir Menschen, wir entscheiden uns, wen wir anbeten. Natürlich gibt es Luzifer, das wissen wir, der versucht, die Menschen wegzubringen. Aber es ist trotzdem die Verantwortung jedes Einzelnen von uns, wen oder was wir anbeten. Und wen oder was wir anbeten, ist denn so wichtig, auch im Hinblick auf dessen, dass wir die Dinge klar sehen. Ich glaube hier. Ich musste darüber nachdenken. Es ist so leicht, jetzt im Rückblick zu sagen, Mensch, warum haben die Deutschen damals nicht erkannt, dass Adolf Hitler ein großer Verführer ist? Aber durch das, was passiert ist, durch die Anbetung, wurden die Menschen auf die Deutschen blind und auch die Christen. Sie haben es nicht mehr gesehen, waren wie verblendet. Und das ist echt wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir den wahren Gott anbeten, dann wird unser Blick klar. Wir können Dinge besser verstehen. Die Wahrheit erreicht unser Herz. Das ist ein wesentlicher Effekt von echter Anbetung. Wenn wir uns aber anderen Dingen hingeben, unser Herz an andere Sachen hängen, dann werden wir verblendet, dann werden wir verwirrt, dann kommen wir durcheinander. Und gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wo so viel Verwirrung passiert, ist es so wichtig, eins klar zu bekommen, nämlich Gott anzubeten, Gott in erster Stelle zu lassen. Ich bin jetzt hier weitergerutscht. Denn was ich anbete, wird mich prägen. Was ich anbete, wird Raum in meinem Leben bekommen. Wir wollen, dass Gott Raum bekommt, denn unter Gottes Herrschaft blüht das Leben auf. Da, wo er regiert, da geht es den Menschen gut. Da passiert Heilung, da kommt Friede, da kommt Freude. Was ist der Unterschied zwischen wahrer Anbetung und Liedersingen? Jetzt könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben. Was ist wichtig oder was ist der Unterschied? Ob ich jetzt Lieder singe oder ob ich Gott anbete. Was macht den Unterschied aus?
Anbetung passiert im Herzen und Singen ist ein möglicher Ausdruck von dem.
Genau. Muss mit, mein ganzes Herz muss dabei sein, mein Inneres muss voll überzeugt sein. Ja. Der Jesaja, schreibt mal Jesaja 29, 13, wenn es mir das sagt. Ihr singt zwar die richtigen Lieder, aber euer Herz ist weit weg von mir. Das ist keine Anbetung. Man kann Lieder singen, ich kann Gospel singen, ich kann Jesus-Lieder singen, aber mein Herz kann wo ganz anders sein. Das ist nicht Anbetung dann. Ja. Noch irgendwas? Noch ein Gedanke? Was unterscheidet Anbetung vom Liedersingen?
Naja, wie schaut mein Alltag aus? Ja. Also, wofür lebe ich im Alltag?
Genau.
Wenn ich nicht singe.
Genau, wenn ich nicht singe, wenn ich nicht Worship höre, was mache ich dann? Es muss wahrhaftig sein. Anbetung ist eigentlich 24/7, also rund um die Uhr. Und dann, wenn ich Lieder singe, dann ist es ein Ausdruck. Dann geht mein Herz auch voll über und das ist total gut. Aber es muss authentisch sein. Deswegen sagt Jesus mal, wenn er den Vater anbetet, dann müsst ihr in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Wahrheit heißt auch wahrhaftig, ehrlich, authentisch. Es muss echt sein. Der Prophet Amos bekommt eine Botschaft an das Volk Israel. Und dann sagt er zu ihnen, hey, eure Brandopfer, sagt Gott, sind mir zuwider. Oh, muss kotzen auf Deutsch. Eure Speisopfer gefallen mir nicht. Eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hör auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist nicht zu ertragen. Nicht, weil die so schlecht gespielt haben, übrigens. Sondern lasst nur das Recht wie Wasser fließen, die Gerechtigkeit wie einen immer fließenden Bach. Gott sagt, das ist mir wichtig. Ich will nicht eure Lieder hören, sondern ihr sollt aufrichtig Gott nachfolgen im Alltag. Ihr sollt das tun, was Gott gefällt. Das ist Anbetung. Ich sage es mal anders. Wahre Anbeter sind die, die Jesus im Alltag gehorsam sind. Die das tun, was ihnen gefällt. Nicht, was mir gefällt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eines der großen Maxime ist, tu, was dir gefällt. Wo du Bock drauf hast, wo du Lust drauf hast, das mach. Aber im Reich Gottes ist es anders. Tu, was Jesus gefällt. Und dann wirst du das wahre Leben bekommen. Dann wirst du Erfüllung erleben. Dann wirst du Freude haben. Wenn wir Gott lieben, wenn wir Jesus lieben, dann ist das, was wir tun. In erster Linie ist nichts zu singen. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, ach, ich freue mich so schön, wenn ihr eure Liebeslieder singt. Ja, das freut ihn sicherlich auch. Aber was ihn noch viel mehr freut, ist, wenn wir im Alltag seinen Willen tun. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Es gibt viele Dinge, die Gott Freude machen, aber ich will einfach jetzt aus Zeitgründen eigentlich nur eine Sache noch. Weil ich glaube, dass das relevant ist. Der Paulus schreibt mal an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Er sagt in 1. Timotheus 2, Vers 1, zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt, und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Und hier werden zwei Dinge angesprochen, die Gott gefallen. Das erste ist Gebet, Bitten und Flehen und Danksagung. Und das zweite ist, dass wir so leben, dass Gott geehrt wird. Dass an unserem Leben, wenn wir im Alltag leben, wie wir reden, wie wir handeln, was wir tun, dass Gott geehrt wird. Ich glaube, dass es gerade so wichtig ist, in der Zeit, in der wir leben, dass wir beten, vor allem auch für die Regierenden. Und da steht sogar Danksagung, deswegen habe ich es fett gemacht. Weil das, was wir heute lesen in Facebook und so weiter, ist alles andere als Danksagung. Auch von Christen sagen, hey, die Merkel, der Söder, die müssen weg. Das sind Tyrannen, was auch immer. Interessant ist, als der Paulus diesen Brief geschrieben hat, da gab es den Kaiser Nero, der da regiert hat. Der Kaiser Nero, das war ein ganz böser Finger, das wisst ihr. Der hat die Christen verfolgt, aufs Brutalste verfolgt. Und da schreibt dieser Paulus, dass wir für die Regierenden, auch für den Kaiser Nero, beten sollen. Damit wir Ruhe und Frieden haben im Leben, was dann letztendlich auch gekommen ist. Gott hat auch die Gebete erhört, nicht sofort, aber auf die lange Zeit. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, heute auch, dass wir beten für Markus Söder, für eine Angela Merkel, für alle, die jetzt Verantwortung haben, dass wir aufhören mit Lästern und Schimpfen und Rummaulen, ganz ehrlich. Das ehrt Gott nicht, das gefällt Gott nicht, wenn die Christen dafür bekannt werden, dass sie jetzt denken, sie müssen in Widerstand gehen und in Rebellion und so weiter und sagen wir weg mit Merkel und so weiter. Ich glaube, was Gott viel mehr ehrt, ist, dass wir für die Regierung beten. Wir müssen weise sein, wir müssen überlegen, was ist richtig, wie sollen wir uns verhalten, das ist natürlich ganz klar. Aber das Erste ist, das Wichtigste ist, dass wir beten. Und ich frage mich, ich weiß nicht, wie die Antwort ist, aber ich frage mich oft, wie viele von denen, die jetzt gerade so lästern und meckern, wie viel Zeit verbringen sie auch im Gebet. Und wenn ich die Merkel oder den Söder oder wie auch immer der an der Macht ist, wenn ich für den bete, dann brauche ich irgendwo auch Erbarmen. Oder ein Herz für die. Sonst werde ich nicht beten. Sonst werde ich irgendwie nur fluchen. Aber wir sollen sie segnen. Und das würde ich gerne noch machen. Jetzt in dieser Zeit. Das ist eine herausfordernde Zeit für alle von uns, für die ganze Welt letztendlich. Übrigens, uns geht es noch richtig gut, auch als Christen in unserem Land. In vielen Ländern können sich die auch nicht treffen. Israel habe ich jetzt gehört, die Synagogen sind geschlossen, die messianischen Gemeinden können sich nicht mehr treffen, können keine Gottesdienste haben wie wir. Ist alles verboten. Müssen in kleinen Hausgruppen, vielleicht geht es noch. Also uns geht es in vielen Dingen wirklich echt gut. Und dafür können wir auch dankbar sein. Aber jetzt lass uns einfach einen Moment still werden und auch noch beten für unsere Regierung. Herr, wir danken dir, dass wir in so einem Land leben dürfen wie Deutschland. Wir danken dir für all die Freiheiten, die wir haben, trotz der Krise, dass wir uns hier treffen können, auch mit allen Einschränkungen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir unseren Glauben bekennen dürfen. Und ich bitte dich jetzt in dieser Zeit, Herr, dass dein Volk aufwacht, deine Kirche aufwacht. Und dass wir wirklich uns mit hineinnehmen lassen, Heiliger Geist, in das, was du Neues tust unter uns. Und ich bitte dich, Herr, jetzt auch, wir gemeinsam beten jetzt auch für alle Regierenden, auch in unserer Stadt, für den Markuskönig, für den ganzen Stadtrat, für all die Entscheidungen, die zu treffen sind, auch mit den ganzen Schulgeschichten und Kita und so weiter. Weil wir wissen, dass es extrem schwierig ist, jetzt da gute Entscheidungen zu treffen. Und wir wollen nicht meckern und schimpfen, sondern wir wollen segnen. Deswegen beten wir auch jetzt hier als Gemeinschaft, als Gruppe, Herr, segne einfach den Stadtrat, segne den Markus König, segne auch unser bayerisches Kabinett, Markus Söder, der auch dich kennt, der auch dir nachfolgen will. Beten, dass du ihnen Weisheit gibst, übernatürlich, dass du auch Menschen zu ihnen schickst, Propheten, die wirklich deine Botschaft haben, die das sagen, was jetzt wichtig ist für diese Zeit. Wir segnen auch die Angela Merkel. Wir wissen auch, dass es wirklich nicht leicht ist, jetzt da richtige Entscheidungen zu treffen. Aber Herr, wir wollen einfach heute auch feststehen und bekennen. Wir wollen dich, Herr, anbeten. Dich alleine. Und nicht der Furcht, Angst, nicht der Furcht und Angst Raum geben, nicht irgendwelchen anderen Dingen Raum geben, sondern wirklich dir allein, Jesus. Du sollst regieren. Regiere in meinem Herzen, regiere in meinen Gedanken, in meinen Beziehungen, in allem, Herr, sollst du regieren. Du bist der König. Wir wollen sehen, dass deine Herrschaft immer mehr sichtbar wird, auch in unserer Stadt, dass auch immer mehr Menschen Jesus dich finden, wie wir auch vorhin schon gebetet haben, dass diese Krise eine Zeit ist, wo Menschen in der Erschütterung den wahren Gott erkennen. Das stabile, feste Fundament, den Fels in der Brandung. Und das beten wir, Herr, rette Menschen jetzt in dieser Zeit. Und gebrauch uns auch dazu, dass wir zur Ehre von dir leben und das Evangelium weitersagen, wo immer wir Gelegenheit haben. Wir beten jetzt für all die, die einsam sind. Wir beten für die, die krank sind, die Ängste haben. Wir beten, Herr, reich du sie, berühre du sie, jetzt im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Vielen Dank fürs Zuhören und das Mitnehmen.